Inmitten von Kämpfen. Das ist heute das, was ich aufs Herz gelegt bekommen habe. Geborgen dürfen sein, inmitten von Stürmen, von Anfechtungen, von Nöten, von Schwierigkeiten, von Bedrängnis. Etwas, was heute im Lobpreis auch so von Gott durch den Heiligen Geist vorgehoben worden ist. Dass das Herz zur Ruhe kommen darf, möchte es heilen, möchte es wiederherstellen, möchte es zu sich nehmen. In Christus allein werden wir siegreich sein, haben wir gesungen. Und in ihm werden wir die neue Annahme, das neue tiefste Verständnis dürfen empfangen. Und er wird unsere Quellen, unsere Oase, unseren Garten sein, inmitten von Zeiten, die vielleicht aussehen wie eine Wüste. Vielleicht aussehen wie ein Ghetto, wie ein Chaos. Er ist denn da und er wird uns das geben. Für viele ist ja so die Geborgenheit ein Ort, wo man sich so ein bisschen visual vorstellt, vielleicht vom Kachelhofen daheim, wenn man es ein bisschen eingeführt hat, wenn es Krisenküsse getroffen ist. Oder vielleicht ist es ja irgendwo, wenn man fein mit Leuten essen kann, irgendein Toast Hawaii und ein Glas Wein dazu, wo man sich irgendwo wohlfühlt. Etwas, wo man einfach Geborgenheit sucht. Vielleicht, wenn man am Fenster steht, wenn es draussen regnet. Andere merken aber, dass die Geborgenheit dann nicht mehr da ist und die müssen fliehen ins Freie und suchen dann in der Natur einen Ort für die Geborgenheit. Und auch dann merken sie, dass es oft auch noch umkämpft ist, dass man nicht so schnell in die Ruhe hineinkommt. Andere suchen es mit dem Lobpreis, versuchen es mit dem Lobpreis, mit Musik irgendwo in die Stille, in den Schutz, in den Ort der Ruhe, die Geborgenheit Gottes hineinzukommen. Und manchmal ist es so, dass wir in den Zeiten, wo wir Geborgenheit suchen, sie nicht haben und sie nicht finden. Dass genau dann, wenn wir eigentlich möchten, vielleicht durch den Notausgang rausbrechen, aus dem Alltag, aus der Schwierigkeit, dann noch kämpfen. Dann noch wie das Gefühl haben, die Tür geht nicht auf. Wir kommen nicht rein, wir dringen nicht durch. Und das ist heute das, was ich empfinde, wo Gott uns möchte eine Schau geben, wie wir durch Kämpfe, durch Trouble, durch Stürme immer wieder durch dürfen kommen, durch das Kreuz zum Thron Gottes, zum Ort der Zuflucht, zum Ort der Geborgenheit, zum Ort zum Vaterherz, zum Thron Gottes. Wer kennt nicht Zeiten, wo es einem schlecht geht? Wo es einfach bachab geht, alles. Wo man sich vielleicht noch nicht einmal am schönen Töff freuen kann, wenn man einen hat, oder nicht mehr man kann am Sofa freuen, wo man neu hat. Wo einfach nichts mehr etwas nützt. Wo das Schönste, das Süberste daheim nichts mehr bringt. Wo man einfach merkt, jetzt ist man angefocht, jetzt ist man umkämpft. Jetzt ist man unter Beschuss. Jetzt geht man durch eine Leidenszeit. Wer von euch hat schon mal gelitten? So innerlich. Okay. Sind das angenehme Zeiten? Was wünscht man sich? Dass man mit dem Finger schnippen kann und dass sie doch weg sind, oder? Dass man mit dem Ballon wieder irgendeine Fahrt machen kann, das Emmental. Oder mit dem Dampfschiff am Thunersee rumtuckeln kann und da die Wärme von dieser Maschine raufkommt, kann man sich einfach da wohlfühlen. Wenn dann das Glaubens- und das Vertrauensfundament, der Glaubens- und der Vertrauensgrund umkämpft ist in uns, in unserer Seele, dann wird es nochmal eine Spur intensiver. Dann nimmt es nochmal eine Dimension mehr an. Und ich glaube, dass Gott uns heute dadurch möchte, wie eine Schau zeigen, wie wir sollen umgehen in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Wie wir können in Kampf durchkommen, in Geborgenheit. Und ich möchte heute drei Dimensionen beleuchten. Vergangenheit, Zukunft und wie wir uns heute ganz praktisch können mit dem Thema nicht arrangieren, sondern wie wir mit dem umgehen können. Auf der Erde, hier jetzt, auch im schönen, beschaulichen Emmental, werden wir keinen Ort haben, wo es einfach nur friedlich ist. Auch wenn die Kühe auf der Weide immer einen grünen Fleck finden, wo sie auch abgrasen können. Und alles irgendwo schöner sein. Aber es ist einfach keine Idylle allein im Emmental. Es ist kein Ort, keine Friedenszone in dem Sinn. Natürlich, wir sind friedlich, wir haben einen Krieg, die Polizei muss auch nicht ausrücken die ganze Zeit. Aber es gibt einen Kampf. Und der Kampf, der ist da. Und warum gibt es den? Ich möchte an einem Musterbeispiel von einem Mann euch so ein Fenster auftun. Es ist ein Fenster. Die Bibel tut es uns auf. Der Heilige Geist tut es uns auf. Und er lässt uns wirklich klar erkennen. Vielleicht kennt ihr die Stelle vom Hiob. Aus dem Hiob Kapitel 1, 6 bis 13. Ein Mann, der vorbildlich und gerecht gelebt hat, der reich war. Der wirklich sogar für Kinder, wenn sie eine Party gemacht haben, ist der am Morgen gebeten und gesagt, Herr, du, sorry, meine Kinder haben vielleicht gestern eine Party gemacht und weisst, vielleicht haben sie etwas schlecht gemacht. Sorry, bitte erbarm dich. Manchmal sind sie töricht, sie checken nicht ganz, um was es geht bei dir. Aber ich schon, darum komme ich. Der einen Altar gemacht hat, der gebetet hat. Und dann ist der Blick durchs Fenster folgendes, wo er, der Hiob, nicht gewusst hat. Da gibt es einen, und ich nenne ihn heute auch beim Namen, Satan, der einfach rumgeschunkelt ist auf der Erde. Wie ein Landstreicher ist er rumgelaufen, geschaut, was er machen kann. Und dann zeigt uns die Bibel, dass er erscheint vor dem Thron Gottes. Es ist gerade so eine Audienz mit allen Engeln, mit den Cheruben und den Seraphimen und den Fürsten Gottes. Und dort schalpet einer rein, der nicht hinein schalpen darf. Und dann fragt Gott, was machst du hier? Ja, hätte ich eigentlich kein Recht da oben. Und dann sagt Gott, hast du meinen Gerechten, meinen Liebling gesehen, meinen Hiob? Hast du ihn gesehen, wie gut er ist? Und dann sagt der Feind, der Verkläger, der Widersacher, Satan, ja, ist er denn nicht umsonst so fromm und so gerecht? Ist er doch reich und du segnest ihn und du gibst ihm Schutz um sein Leben und um seinen Besitz. Ja, wäre denn nicht anders der Hiob, wenn er mal ein bisschen Problem würde bekommen? Ja, sagt er, also gut, kannst ein Problem machen, aber sein Leben darfst du nicht berühren. Und dann ist interessant, was dort heisst. Es gibt ja so ein bisschen den Satz im Raum, ja, Gott hat zugelassen, ja. Der hat mich schon ein paar Mal beschäftigt. Ja, lass Gott einfach so ein Problem zu. Jein. Da heisst es, und Satan antwortete dem Herrn, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum umhegt und beschützt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seinen Besitz hat sich in seinem Land verdoppelt und ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Satan hat wollen, dass Gott straft, züchtig und Problem macht. Und jetzt heisst es aber etwas anderes. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nicht, wenn es Problem gibt, wenn es einen Unfall gibt, ja Gott hat zugelassen, Gott hat ja wollen. Das ist falsch. Es ist ein anderer dahinter. Das Leid ist nicht weg von der Welt, das wissen wir. Unglück auch nicht. Aber wir können nicht sagen, ja Gott, du hast einfach Wellen und du hast zugelassen. Es ist jemand anders dahinter, wenn etwas nicht Gutes geschieht. Unser Vater ist ein Vater vom Licht. Ein vollkommener, guter, perfekter, liebevoller, gerechter Gabe. Und wenn wir das Ende dann schauen von Hiob, ist Gott der, der sein Schicksal wieder wendet, ihn heilt, ihn befreit, ihn wiederherstellt. Und was ihm Hiob gefehlt hat, ist das, was wir heute haben. Das heisst, im Hiob 19, wo der Hiob in seiner Leidenszeit ist, sagt er, ich weiss, mein Erlöser lebt. Er hat gewusst, sein Erlöser lebt. Und er hat auch etwas geahnt von dieser Herrlichkeit, von dieser Majestät, von dieser Allmacht Gottes. Er hat etwas verstanden von dieser Dimension vom Schöpfer, von dieser Unverfügbarkeit, von dieser Souveränität, von dieser auch Nähe, aber auch von dieser Weite. Er hat etwas geahnt. Und was sagt er denn später im Hiob 26, 19 heisst es? Aber der Blick zum Thronsaal ist mir verborgen durch das Gewölk. Er hat nicht durchgesehen zum Thron, er hat nicht gewusst, wie er soll beten, was er soll machen, warum es ihm das passiert, warum als die anderen Freunde da auf ihm rumhacken. Und sage ich, das ist, wie du gesündigt hast, oder wie du einen Fehler gemacht hast. Er hat keinen Blick gehabt zum Thronsaal Gottes. Er hat gewusst, dass er Erlöser lebt. Aber er hat nicht gewusst, warum das jetzt so geschieht. Und die Freunde haben gesagt, Gott ist der, der züchtigt. Gott ist der, der straft. Gott ist der, der zulässt. Gott ist der, der das macht. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Und das sind für uns heute Perlen, wenn wir erkennen, dass wir durchs Kreuz, durch den Vorhang, der zerrissen ist, zum Thron Gottes kommen dürfen, zu dem Ort, wo heute eine andere Dimension herrscht, als wie es uns der Hiob, das Buch Hiob, offenbart. Wir schauen ja die Vergangenheit an, ja, wie es war. Und wir wollen uns heute nicht auf Satan konzentrieren, das ist mir wichtig. Aber wir wollen nicht in Unkenntnis sein, dass er heute noch aktiv ist. Und jetzt gehen wir von der Vergangenheit in die Zukunft. Ich glaube, das gehört zusammen, ja, dass wir hier die Zusammenhänge aufnehmen. Und dann gehen wir in die Gegenwart. Einer, der auch mit Leid vertraut war, der Apostel Johannes, der verbrötelt worden ist im Öl. Ja, den haben sie wirklich, dem haben sie ihm gegeben, dem Apostel Johannes. Den haben sie im heißen Öl, haben sie den geplagt, den gefoltert. Andere haben sie aufgehängt und gekreuzigt. Und der Johannes, der ist im Öl, haben sie den zugesetzt. Nachher ist er verbannt worden auf Patmos, auf die Insel Patmos. Und dort bekommt er die Offenbarung von Christus. Und dort sehen wir im Kapitel 12, wie Gott ihm etwas zeigt. Und wenn Gott etwas zeigt, ist es ja eine Schau über einen neuen Zustand, über die Zukunft. Aber wenn er uns etwas zeigt, und Gott uns den Geist etwas offenbart, dann ist es auch eine ewige Dimension, ein Fakt, ein faktischer neuer Zustand. Und der faktische neue Zustand, der ist wichtig, dass wir den auch so wie festhalten. Und da heisst es, dann in der Offenbarung 7 bis 12, dass ein Kampf war in der himmlischen Welt. Die Engel haben gegeneinander gekämpft. Gott hat dem Erzengel Michael einen Auftrag gegeben, gegen ein finstere Reich von Finsternis zu kämpfen. Gegen den Drachen, gegen die alte Schlange, wie sie genannt wird. Und sie haben dann gewonnen. Sie sind gesiegt. Und nachher kommt dann die Stelle, was heisst, und dann hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind gekommen. Jetzt ist es geschehen, jetzt ist Macht, das Machtverhältnis anders, jetzt ist der Sieg vollbracht in der Himmelswelt. Denn der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie, also die Menschen auf der Erde, sie haben ihn, den Verkläger, durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel und ihr, die ihr in den Himmel wohnt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Also jetzt hat er keine Möglichkeit mehr, vor den Thron Gottes zu kommen. Fertig. Fertig, Spiele machen, Hiob plagen, Heine plagen, andere plagen. Das gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Jetzt bekommt er kein legitimes Recht mehr, so die Spielereien mit uns zu treiben. Gott lässt das nicht mehr zu. Das ist vorbei, dass er vortänzeln kann und sagen, du dürftest mal dort, dürftest mal da, dürftest mal dort. Das ist von Gott, kommt das nicht mehr in Frage. Aber er zeigt uns, dass der, der das macht und gemacht hat und immer noch will machen, dass der auf der Erde ist. Und dass er zornig ist, dass er weiss, dass er wenig Zeit hat. Und dass er uns möchte aufmerksam machen über dem, dass es Kämpfe wird geben. Dass es einen Gegenspieler gibt, dass es einen Feind gibt. Und wie oft habt ihr vielleicht auch Situationen gehabt, wo ihr nicht erklären könnt, warum läuft jetzt das so und so? Habe ich nicht gebetet? Habe ich mich nicht zusammengerissen? Haben wir nicht Fürbitte da? Warum hat der Johannes in der Zukunft oder in der Ewigkeit, in der himmlischen Welt, in der unsichtbaren Welt gewusst, jetzt ist eine andere neue Dimension? Doch was? Weil Jesus Christus gesiegt hat. Wie wie Jesus Christus ist gekommen. Er ist ein Mensch geworden, voll wie wir. Voll umkämpft gewesen, voll angefeindet worden, angespuckt worden, geschlagen worden, verleugnet worden, verlästert worden, voll konfrontiert worden. Krasser, das wohl wir mit der unsichtbaren Welt. Und er sagt dann im Johannes Kapitel 12, 30 und 31, dass der Fürst, der eben da geherrscht hat, der Satan, dass der gerichtet ist, dass er besiegt ist, dass Gericht vollzogen worden ist und dass er verloren hat. Und er hat am Kreuz verloren. Seine Macht, die er hatte, Alleinherrschaft hatte, er konnte herrschen und walten, die ist ihm genommen worden. Er ist besiegt. Und er ist ein moralischer Verlierer. Moralisch hat er kein Recht mehr. Von der Rechtslage her hat er voll verloren. Er ist aber nicht so, dass er jetzt vernichtet ist, sondern er ist besiegt. Aber das Gericht, die schlussendliche Konsequenz, die wird noch vollzogen über ihn. Er darf noch wirken, die Zeit ist ihm gesetzt, aber moralisch ist er besiegt. Rechtlich ist er besiegt. Aber er ist noch hier. Eines Tages wird er dann nicht mehr hier sein. Und Jesus hat das gesagt, das Gericht ist vollzogen. Es ist ganz klar, die Sache ist klar. Jesus ist versucht worden, dreimal in der Wüste, und wir wissen, wie er musste widerstehen praktisch. Und das ist der Teil, den ich heute möchte als Schwerpunkt und als frohe Botschaft verkünden. Wir können mit dem umgehen. Wir haben eine Antwort auf Zeiten von Kämpfen, von Angriffen, von Anfechtungen, von Bedrückungen, von Sachen, wo man merkt, da ist mehr drin als einfach nur ein schlechter Tag. Was heisst das? Wir wissen ja, dass es im Epheserbrief heisst, im Kapitel 6, ab Vers 10, Vers 14 ungefähr heisst, dass es feurige Pfeile gibt aus der Finsternis, wo fliegen. Und feurige Pfeile aus der Finsternis sind Situationen, wo wir nicht wissen, wenn sie kommen. Und die Bibel sagt uns, wir sollen uns parat machen, wir sollen parat sein, wir sollen gerüstet sein. Dass wir die feurigen Pfeile, die kommen, dass wir sie auslöschen können durch den Glauben. Wir sollen gewappnet sein, gerüstet sein, wir sollen vorbereitet sein. Und die Bibel malt uns dort als Soldaten. Wir sind uns alle so schön angekleidet heute. Vielleicht haben wir keinen Urlaub. Aber eigentlich sind wir im Dienst, im Kampf. Und manchmal sind wir uns das zu wenig bewusst. Wir sind ja vielleicht nicht mehr in der RS und abgeben. Aber im Geistlichen haben wir einen Kampf. Und jetzt möchte ich auf das eigentlich eingehen, wie wir ganz praktisch sollen widerstehen. Jesus hat widerstanden. Jesus hat nicht nur widerstanden, sondern er hat gesiegt. Und das Himmelreich, das jetzt da siegreich war im Himmel, das möchte auch hier auf Erden sich offenbaren, durch uns und unter uns. Dein Reich komme. Der Ort, wo Leute zu Schutz kommen dürfen. Wie gehen wir um, also, wenn wir Zeiten haben, wo wir angegriffen sind? Wo wir merken, da geht es um eine geistliche Dimension. Da geht es uns als Seelisch, als Lebendige. Da sind wir voll unter Beschuss. Im Zweiten Weltkrieg, ich habe den Film gesehen, Anna Frank. Ja. Was haben sie gemacht? Sie sind zwar in einer Dachwohnung gewesen, aber sie haben sich versucht, irgendwo in Deckung zu gehen. Und wenn wir angegriffen sind, dann tun wir nicht wie ein Vogelstrauß den Kopf in die Erde. Sondern wir stehen auf und sagen, hey, jetzt geht's, so geht es nicht weiter. Bis hier an, Punkt, mehr nicht. Bis hier an, bis hier, aber meine Kinder gehören dir nicht. Hier kannst du nicht wirken. Bei mir kannst du nicht wirken. Du kannst mich nicht plagen. Es ist genug. Ich widerstehe dir. Stopp. Das lasse ich nicht mehr mit mir bieten. Also, praktische Möglichkeiten, wie wir in Zeiten von Kämpfen können umgehen. Ich glaube, etwas vom Entscheidendsten ist, dass man gemeinsam zusammensteht. Dass man nicht allein kämpft. Dass man es teilt. Dass man sagt, es geht einem nicht gut. Dass man sagt, hey, da bin ich angefochten. Da bin ich herausgefordert. Da läuft etwas nicht gut. Dass man die Fürbitteanliegen teilt. Dass man sie weitergibt, dass andere mit beten können. Dass man auch ins Gebet geht. Vielleicht zusammen mit dem Ehemann, der Ehefrau. Dass man für sich beten lässt. Dass man Gott sucht in diesem Moment, im Gebet. Dass man sich fängt an, zurücknehmen von der Front und zu der Geborgenheit, der Zufluchtsstätte zurückkommt. Dass man die Fokussierung behaltet auf Gott. Ich glaube, der zweite Punkt ist, dass wir ganz klar sagen, nein, stopp. Die Bibel sagt mit dem Bibelwort gebieten. Das Wort, das wir fast nicht mehr kennen in der Schweiz. In himmlischer Schweizer Diplomatie sagen, es ist genug. Stopp. Widerstehen, sagen, es ist genug. Weg hier. Weg von meinem Kind. Weg von dieser Situation. Du kannst nicht mehr länger Leid werden. Du kannst nicht mehr länger zerstören. Unfrieden stiften. Aufwiegeln. Verunsichern. Etwas schlecht machen. Dass wir sagen, stopp, Satan, geh weg im Namen Jesu. Und das ist nicht etwas Theoretisches, was ich hier euch einfach sage. Ich habe das, meine Eltern sind ja Pastoren. Und ich mag mich noch erinnern, als ich kleiner Giel, als ich da daheim war, als ich eine Gebetsstunde hatte, so wirklich gedient haben, wie wir als Kind daheim einen Angriff hatten. Angriff, natürlich, sie haben gebetet um Schutz und um Bewahrung, aber bei uns sind sie gleich auch geplagt. Und dann hat sie uns gesagt, meine Eltern haben uns das gesagt, wenn das nächste Mal, wenn ihr merkt, es ist irgendetwas nicht gut, sagt einfach leislich oder laut, Satan, stopp, im Namen Jesus, gang. Und dann habe ich mir so richtig Angst gehabt. Also Angst so mit Schweiß und so, oder? Nicht erklärlich. Die Bettdecke gegangen, gewiss, der Vorhang hat sich bewegt oder irgendetwas. Und dann habe ich gesagt, Satan, im Namen Jesus, gang. Und er ist still geworden. Der Schmerz, jetzt ist er still rum. Und das so nach etwa 10 Minuten, als es ein bisschen heiß geworden ist unter der Decke, bin ich wieder vorgekommen und dann war klar, es war erledigt. Und so gibt es auch in Dienstreisen. Oder wenn man mit dem Töff unterwegs ist, man merkt da, ja, da muss man jetzt wirklich selber vorsichtig sein, aber da kann man auch sagen, im Namen Jesus, mir geschickt heute keinen Unfall, bewahre du mich. Wenn irgendjemand oder irgendetwas schief sollte laufen, stopp, nein, das kommt nicht. Und der Ehe genau gleich. Mein Mann wird nicht fallen im Ehebruch. Stopp, die Versuchung, da stehe ich wieder. Meine Frau wird nicht geplagt werden durch Zweifel und Ängste. Stopp! Dann wird es praktisch. Der Chef wird nicht mehr meinen Mann länger kaputt machen. Stopp! Warum auch immer. Manchmal sind es geistliche Dimensionen. Und wir gehen dort einen praktischen vor. Das andere ist, was ich glaube, ist, wenn wir so umkämpft sind, dass wir nicht anfangen zu diskutieren und hören auf die Lügen. Viele fangen an zu argumentieren, ja, der schlechte Gedanke, ist jetzt das ein geistlicher Eindruck von Gott? Da lesen wir die Bibel und nehmen die Gedanken von Wahrheit an, von Hoffnung und Zuversicht. Aber wir diskutieren nicht mit ihm und fangen an zu handeln mit ihm. Das andere ist, wir proklamieren und deklarieren das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Hat Jesus gesagt, es steht geschrieben, du sollst deinen Gott allein arbeiten. Du sollst Gott nicht versuchen. Wir deklarieren das Wort Gottes. Und das sind Sachen, die uns nicht gelegen sind. Das kennen wir nicht so in der Schweiz. Und wir wehren uns durch das Schild vom Glauben. Ich glaube hier, dass das Thema, das ich heute beleuchte, dass es nicht einfach das Thema ist, wie wir uns im Alltag sollen besser verhalten, der Liebe, der Freundlichkeit, im Gehen. Das sind auch Themen, die wir hatten. Aber es gibt die Zeiten, wo du allein musst kämpfen. Und ich kann für den Kampf kann ich schon auch mit dir mitkämpfen, mit dem Gebet. Aber es gibt Zeiten, da musst du selber Stand nehmen, anstehen, das Wahlholz in die Hand nehmen und sagen, jetzt ist genug. Schluss. Nicht mehr weiter. Fertig. Tür abschliessen. Den rausschicken. Aus den Gedanken rausschicken. Aus den Gefühlen weg. Zurückgehen zum Ort der Geborgenheit, zum Kreuz, zu Freunden. Sagen, jetzt habe ich einen Kampf gehabt. Helft mir. Ich bin verwirrt, bin unsicher. Die Eltern sind gegen mich. Die Verwandtschaft versteht mich nicht, warum ich mich nicht taufen soll oder was auch immer. Oder auch bei anderen Sachen, wo man sagt, nein, so nicht. Und dann werden mir die giftigen Pfeile, und sie kommen, und sie sind schon da gewesen, vielleicht haben sie gar nicht, dass die erkennt, dann werden wir sie auslöschen durch Glauben. Denn es heisst, erhebt, wendet das Schild vom Glauben an. Und allein im Glauben können wir das umsetzen. Wenn da die Vernunft jetzt irgendwo im Weg steht, wenn die Botschaft dir quer reinkommt, beten wir dich, dass du es nicht ablehnst, sondern dass es irgendwo in eine Schublade tust und in eine Situation kommt, dass das in Erwägung ziehst, dass das noch vielleicht eine geistliche Dimension hat. Und nicht nur eine seelische oder eine Gemütsverfassung oder so etwas. Und das Ziel, und da möchte ich zum Abschluss kommen, das Ziel ist der Ort der Geborgenheit. Halleluja. Ort Geborgenheit. Und so haben wir auch Situationen, wo wir uns etwas Gutes tun können, dass wir auch vielleicht gerüstet sind, seelisch, körperlich genug geschlafen haben. Aber da gibt es auch geistliche Dimensionen, wo wir uns bergen sollen. Und das ist in Christus. In dem, was die Bibel uns sagt, was wir sind in ihm. Dass uns nichts trennen kann. Wer kann uns trennen von dir, oh Gott? Nichts kann uns trennen von dir und deiner Liebe. Nichts kann uns trennen. In Christus zur Ruhe kommen. In die Geborgenheit, in die Zusage, in die Annahme, in die Freundlichkeit Gottes kommen und sagen, du bist meine Burg, du bist mein Fels, du bist mein Schild, du bist meine Liebe, du bist meine Freude. Auch wenn alles nicht gut läuft. Fast ein bisschen paradox, oder? Aber genau dann machen wir es genau gleich. Anbeten, auch wenn man im Gefängnis ist, wie ein Paulus und ein Silas. Lobpreisen, wie ein David. Und wenn ich von Geborgenheit rede, von Zuflucht, dann ist das nicht etwas Hypothetisches, etwas Mystisches. Jeder Versicherungsmakler und Agent macht mit der Sicherheit viel Geld. Wann kann man schon wirklich sicher sein? Wann kann man schon wirklich geborgen sein? Wann hat man wirklich Garantie, dass es gut kommt, dass man wohl ist, dass einem nichts passiert? Ich sage euch, in der Welt nie. Das ist ein Mythos. Nur bei Gott. In Gott. In ihm und er in uns kommt die Geborgenheit und breitet sich aus in uns wie ein Balsam, wie ein Frieden leitet sich, wie eine warme Decke über das Kind, plötzlich wird es einem wieder warm. Wie bei den Eltern, wo man einfach darf sein, darf etwas essen und vielleicht auch mal die Stille aushalten. Geborgenheit in Gott, wo wir unsere Anliegen ihm bringen können, wo wir bitten um Veränderung. Und dürfen auf die Knie gehen oder einfach sein, dürfen ruhen mit einem Buch, mit einem Tee. Einfach von Gott, ganz praktisch. Vielleicht auch in der Prüfung, wenn man Stress hat oder wenn man merkt, jetzt hat man zu wenig gelernt und jetzt ist man irgendwo aufgeregt und denkt, oh, schon wieder die nächste ist blöde Note. Geborgen sein, dass Gott Inspiration gibt, dass Gott hilft. Und jetzt, wenn wir in dieser Gegenwart sind, dann möchte ich einfach auch ein Gebet von David mitgeben. Jesus sagt uns immer wieder, habt keine Furcht, habt keine Angst. Ich bin bei euch und ich bleibe bei euch, bis ans Ende der Welt und der Zeit, ich bleibe bei euch. Und der David hat ja auch die Schutzbedürftigkeit, die Geborgenheit immer wieder gebraucht und er hat sie ja sehr gut können formulieren in Wort, was er dort ersehnt und sich erwünscht hat. Im Psalm 61, 4 bis 5 heißt es, denn du bist mir eine Zufluchtsstätte, ein starker Turm vor dem Feind. Und ich möchte weilen in deinem Hause in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Und später sagt er im Psalm 62, 2 und 3, nur auf dich, Gott, hoffe ich ganz still. Und meine Seele vertraut still auf dich. Denn von dir kommt meine Hilfe. Du Herr, du bist mein Fels, meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken, ich werde nicht untergehen. Eine Geborgenheit, einen Schutz findest du bei Menschen, die mit dir beten. Und die Annahme Gottes durch Menschen darfst du erleben. Findest du bei Gott selber, findest du seinem Wort, findest du im Gebet, in der Stille, in den Verheißungen, in der Ehe. An dem Ort, wo du merkst, das ist jemand, das sind jemand, das sind Leute rum, wo du Geborgenheit kannst erleben. Und für da möchte ich heute noch beten, dass du vielleicht neu erkennst, dass sie Kämpfe sind und dass du sie annimmst und sie auch vielleicht neu kannst einordnen und kannst deklarieren. Und wenn du merkst, du bist umkämpft gewesen, du hast immer noch Travel im Geschäft, bist getrieben, bist geplagt, der Leistungsdruck, dass du einfach mal neu zum Ort der Geborgenheit kannst kommen. Und Vater im Himmel, du siehst, warum dass die Botschaft heute so wichtig ist. Du siehst, was wir vor Wochen und Monaten vor uns haben. Und ich danke dir dafür, dass du uns einladest, zu dir zu kommen, in den Ort der Zuflucht und der Geborgenheit. Herr, dass du uns herzigst, dass du uns schätzelst, dass du uns einfach umgehst mit deiner Annahme. Dass wir wissen und dürfen innerlich verspüren und merken, wie du uns durchströmst mit deiner Liebe, mit deiner Vaterschaft. Herr, und dass wir als Kinder inmitten von Stürmen, von Anfechtungen, von Kämpfen, von Problemen, von Sorgen, von Nöten, von Zweifeln, dürfen wissen, du bist ein Gott, du bist ein Fels, du bist ein Turm. Du bist der Zufluchtsort. Wir können still werden in dir. Wir können ruhig werden in dir. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du faktisch ganz klar, Herr, die Machtverhältnisse geklärt hast in der Himmelswelt. Dass wir dürfen wissen, du, Herr, regierst, du bist über allem, dein Name ist über allem erhöht. Christus hat den Sieg vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Wir sind in ihm gerechtfertigt, wir sind in ihm begnadigt und angenommen. Wir dürfen von der Thron der Gnade kommen, wo keiner mehr verklagen kann. Uns niemand mehr kann in die Suppe spucken, uns kann stören, uns kann anfechten, wenn wir in deiner Gegenwart sind. Und Vater, im Himmel, du siehst auch die Zeiten, wo wir herausgefordert sind im Alltag, wo wir umfochten sind, wo vielleicht auch Angriffe kommen. Vater, ich bitte dich dafür, dass wir in diesen Zeiten schneller erkennen, um was es geht. Dass wir können widerstehen, können deklarieren und proklamieren, dass das mit uns so nicht mehr läuft. Dass wir uns nicht mehr länger bedrücken, stören, umherreissen. Danke dafür, dass du uns gründest in deiner Liebe und deiner Wahrheit. Dass du uns gründest, Herr, und uns stark machst in dir. Und Vater, ich möchte danke dir dafür, dass das einfach wirklich zu einem Segen wird für die Familie, für das persönliche Leben, für das geistliche Leben. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Herz ausrichtest auf dich. Wir wollen auf dich schauen, Vater. Auf Jesus. Und wir wollen dich bitten um eine Geisteroffenbarung, dass wir die Sachen aus deinem Wort heraus können betrachten können. Aus dir, aus der Situation können einschätzen und abwägen. Und Vater, ich bitte dich für jene Menschen, die heute alleinsättige Kämpfe kämpfen, dass du ihnen hilfst, ihre Kämpfe zu teilen mit Freunden, mit Brüdern und Geschwistern. Dass wir können auch da in diesem Bereich zusammenstehen können. Dass man aus sich selber stark sein muss. Nicht aus sich selber siegreich sein. Und wenn man siegreich ist, dann wissen wir ja, dass es von dir kommt, Jesus. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, für jene, die jetzt Nöte hatten in den letzten Wochen, der Familie, innere Kämpfe, Herr, dass du sie in die Ruhe führst. Dass die Heilung kann geschehen, die Wiederherstellung. Und ich stehe auf dem Herz, einfach dir das zuzusprechen. Du stehst nicht unter Verdammnis. Auch wenn du gesündigt hast. Auch wenn Sachen schief gelaufen sind, du stehst nicht unter Verdammnis. Du stehst nicht eine Minute vor Gott und Verdammnis. Nicht eine Minute. Sondern aus seiner Liebe, aus seiner Annahme. Und Vater im Himmel, ich bitte dich dafür, dass jetzt das klar wird im Herzen. Und dass aus dieser Annahme raus ganz neu Freiheit kommt. Freiheit innerlich, gedanklich, seelisch, geistig. Herr, Freiheit in dem Namen Jesu. Vater, lobe dich und preise dich dafür. Halleluja. Halleluja.